Aloha bei Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious, dem Geplauder über Freiheit, Reisen und ortsunabhängiges Arbeiten. Ich nehme dich mit in mein Leben als digitale Nomadin und teile ehrliche Geschichten, inspirierende Gespräche und vor allem jede Menge Motivation für deinen Weg in die Unabhängigkeit. Schön, dass du dabei bist. Hallo zu einer neuen Folge Proud Nomad Vibes. Heute möchte ich darüber sprechen, was alles so auf Reisen passieren kann. Travel Fails. Die sind nämlich zum einen ultra lustig. Ich kenne kaum jemanden, der da nicht drüber lacht, wenn ich über meine ganzen Missgeschicke auf Reisen und Fehlplanung und so weiter und so fort erzähle. Und zum anderen sind sie auch sehr lehrreich. Denn eine Lektion, die du am Ende daraus ziehen wirst oder die ich daraus ziehen werde und dir mitgeben werde, die wird dir vor allem eins geben, ein bisschen mehr Seelenfrieden. Denn ich kenne schon sehr viele Menschen, die zwar gerne mehr reisen würden, mehr Reisen und Arbeiten verbinden würden, vielleicht sogar in Richtung digitales Nomadentum gehen wollen würden, zumindest zeitweise, aber sie haben Angst vor all diesen Missgeschicken, die einem auf Reisen passieren können. Was ist, wenn ich keine Unterkunft finde? Was ist, wenn das und das passiert? Was ist, wenn ich kein Internet habe? Und so weiter und so fort. All diese Dinge, wo man sich eben fragt, was ist, wenn? Das sind Travel Fails. Und da möchte ich dir heute meine Top, weiß ich noch nicht, drei auf jeden Fall, möchte ich dir berichten. Und mein allererster Travel Fail von meinem Leben als digitale Nomadin. Ich glaube, ich hatte auch schon davor so einige. Ich war ja schon viel unterwegs, bevor ich digitale Nomadin wurde. Ich habe ein Volontariat in Costa Rica gemacht. Da ist auch einiges schief gegangen. Dann habe ich längere Zeit in Spanien verbracht, habe dort ein Praktikum gemacht, habe danach nochmal einen Monat in der Firma verbracht. Dann habe ich auch ein Auslandssemester gemacht. Also bei all diesen Dingen sind mit Sicherheit auch Dinge passiert, die in Richtung Travel Fails gehen oder die in diese Rubrik passen. Aber ich möchte jetzt über mein Leben als digitale Nomadin berichten und vor allem ist das ja auch ein bisschen länger her, das andere, und da möchte ich über die Dinge jetzt erstmal berichten, die in den letzten 11 Jahren meiner Zeit als digitale Nomadin passiert sind. Und das allererste habe ich quasi schon begangen, noch bevor ich losgereist bin. Wir erinnern uns, ich habe es ja schon mehrmals erzählt, meine Zeit als digitale Nomadin ist mit einer Weltreise losgegangen und diese habe ich mit Meilen bezahlt. Also das Round-the-World-Ticket zumindest, das habe ich mit Meilen bezahlt und dadurch, dass es Prämienflüge waren, war ich von Kontingenten abhängig. Da kann man nicht einfach sagen, ich möchte dann und dann von da nach da fliegen. So einfach funktioniert das nicht. Und deswegen musste ich telefonisch machen. Und mir wurde dann gesagt, ob das, was ich mir im Kopf ausgemalt hatte, möglich ist oder nicht. Und ich glaube, es ist kaum verwunderlich, dass eigentlich nichts von dem, was ich mir überlegt hatte, wirklich verfügbar war. Und ich dann am Telefon mit der Person, ich weiß nicht mehr, ob Mann oder Frau, umdisponieren musste und andere Ziele stattdessen heranziehen musste. Und am Ende bin ich ja dann erst nach Brasilien geflogen, bin dann 20.000 Kilometer mit Bussen in Südamerika gereist, bis ich wieder zurück am Ausgangspunkt war und weitergeflogen bin. Ich war November, Dezember, Januar in Südamerika unterwegs. Es war an den meisten Orten relativ warm. Ja, in den Anden wurde es schon auch mal kühler. Also dann oben in Bolivien und so, da war es schon ja nicht so wirklich warm. In Patagonien war es auch nicht richtig heiß. Aber so wirklich eisig kalt war es in Südamerika eigentlich nirgendwo, wo ich war. Und dann kam aber der erste Travel Fail. Und wie gesagt, das ist bei der Buchung passiert. Im Oktober 2014 habe ich diese Buchung vorgenommen. Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, als ich diesem Mitarbeiter am Round the World Desk, so nennt man das, sagte, ja, okay, dann schauen Sie doch mal, ob ich Ende Januar nach Washington fliegen könnte, nach Washington DC, von Sao Paulo in Brasilien. Habe ich nicht im Ansatz drüber nachgedacht, dass das die andere Seite der Welt ist und auch ein komplett anderes Klima. Und somit bin ich von Sao Paulo, beziehungsweise ich war vorher ein paar Tage in Rio. Ich lag in Rio an der Copacabana bei 42 Grad. Bikini. Ich habe eigentlich nichts anderes gebraucht, außer noch, ich habe mir so ein Kleidchen übergeschmissen. Das waren meine letzten Tage in Südamerika nach 3 Monaten in der südamerikanischen Wärme. Und dann steige ich in diesen Flieger und steige, weiß ich nicht, 12 Stunden später oder wie lange auch immer dieser Flug gedauert hat, aus in Washington, D.C. bei -12 Grad. Ja, also das war definitiv einer der größten Travel-Fails meines Lebens. Und der war sehr, sehr lehrreich. Und vor allem hat er mir eine Lektion gebracht, die ich aber ganz am Ende von all meinen Travel-Fails dann erst erzählen möchte, was ich daraus gelernt habe. Auf jeden Fall würde ich dir raten, um solchen Fehlern vorzubeugen, dass du dich besser informierst, als ich das getan habe, wie denn so das Klima, wie die Temperaturen im Normalfall, im Regelfall, natürlich Ausnahmen kann es immer geben, aber ja, wie das sich so verhält normalerweise zu der Zeit, zu der du irgendwo hinfliegst und dass du dann entsprechend buchst. Es kann natürlich auch immer mal sein, dass man ungeplant in eine ganz andere Klimazone fliegt. Das ist mir zum Beispiel auch 2017 passiert. Da war ich gerade in Vietnam, auch super heiß, zwischen 30 und 40 Grad. Und da habe ich eine Einladung nach China bekommen, eine Presseeinladung. Also alles übernommen, Flug, Unterkunft, Aktivitäten vor Ort. Und dazu habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Da war ich aber dann darauf vorbereitet. Nachdem ich ja gesagt habe, musste ich mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen, wo ich da hinfliege und habe dann festgestellt, okay, da ist eigentlich Winter und habe mir dann in Vietnam noch ein Winteroutfit organisiert. Anders eben als in Washington. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich mir dann am Ende in Rio Gedanken gemacht habe. Ich meine, das ist jetzt über 10 Jahre her. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie sehr ich da darauf vorbereitet war, dass es in Washington -12 Grad hatte. Aber auf jeden Fall hatte ich mir in Rio keine Wintersachen organisiert. Ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich in Rio eine Winterjacke kaufen könnte oder sowas. Und ich hätte auch gar keine Lust gehabt, bei 42 Grad Außentemperatur mit einer Winterjacke in den Flieger zu steigen. Dementsprechend war ich dann eben in Washington und musste mir als allererste Amtstat in Amerika ein Winteroutfit organisieren. Das hat allerdings tatsächlich auch ein paar Tage gedauert, bis ich die Sachen zusammengesucht hatte und auch im Budget und so weiter und so fort. So, Travel Fail Nummer 1. Travel Fail Nummer 2. Ich war Jahre später in Vietnam, eine andere Reise als die, wo ich dann nach China gereist bin. Ich glaube, das war im Jahr davor. Also es müsste dann Ende 2016 gewesen sein. Da war ich zum ersten Mal in Vietnam und zu dieser Zeit habe ich bereits getanzt. Genau, das war 2016. Ich habe auch in einer anderen Folge ja schon erzählt, mein Hobby ist Tanzen und zwar der Paartanz Kizomba. Und um das zu tanzen, geht man entweder zu Tanzabenden und dann tanzt man da mit jedem, wie gesagt, es ist ein Paartanz, oder man fährt zu Festivals. Ja, da läuft dann den ganzen Tag Musik oder zu bestimmten Stunden, das nennt man dann auch teilweise Party. Und dann kann man da auf dieser Party während des Festivals mit jedem tanzen, mit dem man tanzen möchte. Und da fand eben, während ich in Ho Chi Minh City, in Saigon, unten im Süden Vietnams war, fand in Hanoi, im Norden Vietnams, ein Kizomba-Festival statt. Und dann dachte ich, super, jetzt wo ich mit Kizomba angefangen habe, das war mein allererstes Festival, dann könnte ich auch einfach zu so einem Festival mal fliegen. Und habe bei der Flugsuchmaschine, die ich damals benutzt habe, eingegeben von Ho Chi Minh City nach Hanoi. Das sind, glaube ich, 2 Stunden Flug. Die liegen schon relativ weit auseinander. Vietnam ist sehr lang und lang gestreckt als Land und ist schon eine lange Flugzeit. Also sehr häufig über Land fahre ich ja mit Bus oder Zug, wenn es einen Zug gibt. Aber in dem Fall bin ich jetzt geflogen, weil es wirklich sehr, sehr, sehr weit auseinander liegt. Und mit dem Bus wäre ich da wahrscheinlich mehrere Tage unterwegs gewesen. Dann habe ich es eingegeben in die Flugsuchmaschine und habe als Ergebnis einen Flug gefunden, der für mich preislich und von den Flugzeiten gepasst hat. Und dann habe ich das gebucht. Und in der Sekunde, nachdem ich auf Buchen geklickt hatte, sah ich, dass das gar nicht von Ho Chi Minh City ging. Ich hatte nämlich Umkreissuche eingestellt. Das bedeutet, dass Flughäfen im Umkreis von X Kilometern auch noch mit in die Suche einbezogen werden sollen. Und das hatte ich nicht bedacht oder nicht bemerkt oder nicht gesehen, was auch immer. Und konnte das leider nicht mehr stornieren. Bei einigen Plattformen funktioniert das ja, dass man noch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, sogar teilweise 24 Stunden lang kostenfrei stornieren kann. Bei dieser Plattform ging das nicht. Ich konnte nicht mehr stornieren und dachte, na gut, dann gucke ich mal, wie du zu diesem Ort kommst, von dem du noch nie gehört hast. Dieser Ort hieß Dalat. Und es stellte sich heraus, dass der, ich weiß nicht mehr, ob 6 oder 8 Stunden Busfahrt entfernt war. Denn theoretisch war der nur 200 Kilometer Luftlinie, glaube ich zumindest. Denn ich hatte das, soweit ich das in Erinnerung habe, auf 200 Kilometer Umkreissuche eingestellt. Und dementsprechend Luftlinie war das nicht so weit weg, aber das war in den Bergen. Und das war eine ziemliche Gurkerei. Und deswegen war der Bus sehr lange unterwegs. Und ich hatte auch dann den Nachtbus genommen, sodass ich am frühen Morgen in Dalat ankam. Ich hatte, glaube ich, 2, vielleicht sogar 3 Nächte gebucht, weil nachdem ich das gegoogelt hatte, habe ich gesehen, wow, Dalat ist ganz schön schön. Das lohnt sich ja da wirklich mal dann 2, 3 Tage zu verbringen und nicht nur, um von dort zu fliegen, da hinzufahren, als, ne, als Shuttle sozusagen das zu nutzen, die Busfahrt, sondern nein, ich habe mir gedacht, das sieht schön aus, dann verbringe ich dort auch ein paar Tage. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und tatsächlich ist Dalat wunderschön. Ich habe ganz viele tolle Fotos gemacht. Ich habe eine super tolle Zeit dort gehabt und habe das am Ende überhaupt nicht bereut, dass mir dieser Travel-Fail passiert ist und ich dann, ja, diese Fahrt nach Dalat machen musste, anstatt von Ho Chi Minh City direkt nach Hanoi zu fliegen. Und als dritten Travel-Fail möchte ich dir von was erzählen, das erst vor 3 Jahren passiert ist. Und zwar bin ich ja seit 5 Jahren jetzt mit meinem Mann zusammen und vor 3 Jahren sind wir das erste Mal gemeinsam als digitale Nomaden sozusagen nach Thailand gereist. Und ich hatte meinem Mann schon wahnsinnig viel erzählt, wie toll das ist und wie einfach alles ist und was für tolle Unterkünfte man da sich holen kann, was man da finden kann. Und dementsprechend hoch waren natürlich auch seine Erwartungen. Das war 2022. Da war ich zu einer Bloggerveranstaltung in Phuket auch eingeladen, habe da für den Tourismusverband ein bisschen Werbung gemacht. Das heißt, die ersten Nächte, die wir in Thailand waren, das für ihn das erste Mal, waren im Rahmen dieser Veranstaltung. Da waren wir eingeladen vom Tourismusverband in einem richtig schönen Hotel untergekommen, also wirklich was ganz Besonderes. Dann habe ich noch Ausflüge vom Tourismusverband bekommen, ne, um die Insel so ein bisschen zu promoten. Und das war schon so ein sehr krasser Einstieg. Und dann nach, ich weiß nicht, 5 Tagen in diesem Fünf-Sterne-Hotel bin ich noch auf eine kleine Pressereise aufs Festland mit dem Tourismusverband gegangen. Da konnte ich aber meinen Mann nicht mitnehmen. Und er musste eben dann auf Phuket bleiben. Und dann nach dem Wochenende, es war nur für ein Wochenende, nach dem Wochenende sollte ich zurückkommen, dann wollten wir noch ein paar Tage gemeinsam, ich glaube 10 Tage hatten wir noch geplant, gemeinsam auf Phuket zu bleiben. Und dann hatten wir noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Fliegen wir dann nach Chiang Mai oder fahren wir nach Chiang Mai oder geht's auf eine Insel oder, ne? Also wir hatten uns einfach noch nicht entschieden, wollten, wenn ich von der Pressereise zurückkomme, entscheiden, wie es eben weitergeht. Dann war es leider so, dass mein Mann genau an dem Tag, als ich auf diese kleine Pressereise dann noch gegangen bin, ziemlich krank wurde. Also ja, einfach eine starke, starke Erkältung, Grippe, was auch immer. Einfach durch, ne, den Reisestress, durch, er war mit auf der Konferenz ja auch dabei, da waren viele Leute, mehrere hundert Leute, ein Temperaturunterschied Mitte November von Deutschland nach Thailand und das hat sein Körper einfach nicht gut mitgemacht und dann wurde er krank. Ist ja sehr häufig so tatsächlich. Das ist auch noch so ein Tipp, dass man wirklich versucht, sich so ein bisschen mehr zu akklimatisieren und nicht unbedingt, wenn es irgendwie möglich ist, von so ganz, ganz krassen Klimazonen. Also selbst wenn man das Gepäck hat und beziehungsweise die Kleidung im Gepäck hat, dann ist es nicht wirklich ratsam, so krass Klimazonenhopping zu machen. Also manche Körper vertragen das vielleicht ganz gut, aber viele Menschen vertragen das nicht gut. Und auch die Zeitzonen zu wechseln ist ja sowieso schon stressig. Wie dem auch sei, mein Mann wurde krank. Und ich hatte ihm noch geschrieben, so ja, dann ruh dich aus und Essen ist ja alles ganz easy direkt gegenüber im Hotel oder sag Bescheid, vielleicht bringen die dir auch irgendwie was, machen Room Service oder sowas, kriegst du eine Nudelsuppe, ist ja in Thailand auch kein Thema. Und er schrieb mir dann aber, es ist so heiß hier drin. Ich glaube, ich habe ganz hohes Fieber, weil es so wahnsinnig heiß. Und ich dachte noch so, merkwürdig, dann macht ihr die Klimaanlage wenn es so heiß ist. Und dann meinte er, nein, die Klimaanlage, die steht auf 18 Grad und ist trotzdem, es ist so heiß, ich schwitze. Ich glaube, ich habe ganz schlimm Fieber. Und dann dachte ich mir, okay, muss ich mir doch Sorgen machen? Dann bin ich zurückgekommen. Na, ich war nur 2 Nächte weg. Ja. Also ich war nicht lange weg. Und es war natürlich auch ein Downgrade vom Hotel, weil wir waren vorher in diesem schönen 5-Sterne-Hotel und das war dann nur noch ein 4-Sterne-Hotel. Also es war schon ein krasses Downgrade. Also der Unterschied zwischen 5 und 4 Sternen in Thailand ist schon massiv. Dann kam ich da an, machte die Tür auf und bin in eine Sauna gelaufen. Also es war nicht so, dass mein Mann so extremes Fieber gehabt hätte. Ich glaube, es wäre ihm auch deutlich besser gegangen, wenn die Klimaanlage funktioniert hätte. Aber sie war eben kaputt. Dementsprechend, weil er halt krank war und dachte, er hätte Fieber, hat er nicht überlegt, dass eventuell die Klimaanlage kaputt sein könnte, sondern hat diese Sauna, in der er sich befand, einfach interpretiert als, mir geht es so schlecht, also muss das so eine Sauna sein, in der ich hier gerade bin. Dann habe ich gesagt, nee, es ist wirklich die Klimaanlage. Die ist kaputt. Hier drin sind es, keine Ahnung, 45 Grad. Du bist nicht so krank, wie du dachtest. Du hast, glaube ich, kein Fieber. Du hast nur jetzt die Zeit in diesen, weiß ich nicht, 40 Grad verbracht. Und dann haben wir das Zimmer gewechselt, weil die Klimaanlage nicht repariert werden konnte. Und dann ging es ihm auch relativ schnell besser. Dann sind wir nochmal innerhalb von Phuket umgezogen, in ein anderes Apartment, also in so ein normales Apartment und nicht in ein Hotel. Und dann war es auch schon viel besser. Und dann haben wir überlegt, okay, jetzt geht's ihm besser. Wir haben jetzt ein bisschen was von Phuket gesehen. Wie geht's jetzt weiter? Hatten überlegt, ob wir vielleicht doch sogar auf Phuket bleiben und einfach uns da ein Langzeitapartment suchen. Aber haben dann gesagt, nee, wir wollen nach Chiang Mai. Die Preise zu der Zeit waren allerdings relativ hoch, um nach Chiang Mai zu fliegen. Nur, falls ihr es nicht wisst, in Thailand kann man relativ günstig inländisch fliegen. Und relativ günstig heißt, die Preise gehen so ab 20, 30 € pro Flug pro Person los. Und in dem Fall waren die, glaube ich, bei 150 € pro Person. Habe ich gesagt, nein, 300 € zahle ich nicht, um nach Chiang Mai zu fliegen von Phuket. Wir haben dann beschlossen, dass wir mit dem Bus fahren. Wenn ich mich nicht täusche, hat das Busticket pro Person 40 € gekostet oder so. Also da haben wir schon eine ganze Menge Geld gespart. Und dann haben wir zwar eine sehr lange Busfahrt dafür in Kauf genommen. Also ich glaube, wir waren 24 Stunden unterwegs. 12 Stunden waren es, glaube ich, nach Bangkok und dann nochmal 12 Stunden nach Chiang Mai. Aber immerhin sind wir dann im Budget geblieben und endlich nach Chiang Mai gekommen. Und jetzt kommt der eigentliche Travel-Fail. Bis hierhin ist nur alles so ein bisschen doof gelaufen und okay, ja, könnte man vielleicht auch als Travel-Fail nehmen. Man ist erst krank geworden, es war alles so ein bisschen blöd zu organisieren, Klimaanlage war kaputt. Also das waren schon auch Travel-Fails, aber den eigentlichen Travel-Fail, den möchte ich jetzt erzählen. Ich hatte ihm ja eben erzählt, dass das alles so einfach ist und dass man so tolle Unterkünfte hat und es war auf Phuket schon nicht so geil. Und dann habe ich gesagt, na, jetzt kommen wir nach Chiang Mai. Chiang Mai. I'm a Chiang Mai Girl. Ich habe da schon so viel Zeit verbracht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon bestimmt ein Jahr in Chiang Mai gelebt, wenn ich alles zusammenzähle. Also ich war immer so 1, 2, 3 Monate am Stück dort. Und jetzt bin ich das erste Mal mit meinem Mann dorthin und dachte, das wird jetzt der Hammer und er wird es lieben und er wird so begeistert sein und er wird das digitale Nomadentum feiern. So, und dann kamen wir an und ich hatte nichts gebucht, weil ich hatte das immer so gemacht bis zu dem Zeitpunkt, dass ich einfach ankomme, die paar Locations, die ich kenne, abklappere, frage, ob die ein Zimmer frei haben. Und eine von den Locations hatte immer ein Zimmer frei. Ja, diesmal nicht. Erschwerend kam hinzu, dass mein Mann sehr gerne etwas mit Pool haben wollte oder vielleicht es nur so durch die Blume gesagt hat und ich ihn beeindrucken wollte und unbedingt ein Apartment wollte, das ein Pool hatte. Und da ist die Auswahl natürlich ein bisschen kleiner gewesen und da fielen schon mal mehrere weg, die ich vorher kennengelernt hatte, bei denen ich sonst noch mal vorbeigegangen wäre, wo mit Sicherheit auch was frei gewesen wäre. Ja, die sind alle weggefallen und deswegen war tatsächlich die Auswahl relativ klein und mir fielen zu dem Zeitpunkt nur 2 Stück ein, oder ich kannte zu dem Zeitpunkt nur 2 Kondos, so nennt man diese. Ja, ich sage jetzt einfach mal Mehrfamilienhäuser, diese riesigen Häuser mit zig Wohnungen drin, die eben für Kurzzeit, also ab einem Monat, auf Monatsbasis vermietet werden. Das eine hatte nichts mehr frei und das andere hat ihm nicht gefallen. Und dann saßen wir da und ich wusste nicht, wo wir stattdessen hin sollten. Also habe ich auf Airbnb geguckt. Die waren zwar deutlich teurer, natürlich, es kommt ja auch noch die Servicegebühr von Airbnb hinzu. Und allgemein sind diejenigen, die auf Airbnb ihre Sachen anbieten, auch, ja, also die schlagen da auch nochmal von sich aus was drauf. Und so habe ich dann was gefunden, was tagesmäßig relativ teuer gewesen wäre, aber auf den Monat gerechnet lagen wir, glaube ich, bei 450 Euro. Also das ist für Chiang Mai auch schon relativ viel. Es hatte auch keinen Pool, aber es war das, was irgendwie noch im Budget gewesen wäre. Auch wenn, wie gesagt, 450 Euro für Chiang Mai echt nicht günstig sind. Und ich dann gesagt habe, okay, alles klar, dann mieten wir das für einen Monat und gucken dann, wie es uns gefällt. Und als wir ankamen, haben wir schon gemerkt, das geht gar nicht. Also auf den Fotos sah das so aus, als hätte das Fenster, aber in Wirklichkeit waren da nur Gardinen und dahinter war kein Fenster. Also wir hatten für einen ganzen Monat ein Zimmer gebucht, in dem es kein Fenster gab. Es gab zwar eine Toilette mit Dusche und so, aber die war ja, also so typisch, wie man das in Thailand auch von Bungalows am Meer oder sowas kennt. Das war einfach nur so ein Mini-Zimmerchen, wo gerade die Toilette reinpasste und das Waschbecken da war. Und dann konnte man die Tür auf und zu machen. Und in dem Bereich, wenn man die Tür zugemacht hat, dann hat man quasi da gestanden, vorm Waschbecken, also zwischen Waschbecken und Toilette so ein bisschen und konnte sich da duschen. Also so ungefähr war dieses Badezimmer. Null Ablageflächen, weil das einfach auch nicht darauf ausgelegt war, diese Unterkunft, dass man da für einen Monat oder gar länger wohnt, also dass man da quasi lebt. Ob es einen Kleiderschrank gab, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich weiß noch, dass wir schon aus dem Koffer gelebt haben. Vielleicht hat mir der Kleiderschrank einfach nicht gefallen oder ich dachte mir nur so, nein, hier bleibe ich definitiv keinen Monat. Es war auf jeden Fall keine Unterkunft, in der man sich freut, dass man da jetzt länger bleibt. Und wie gesagt, der Pool, der war auch nicht vorhanden. Die Lage war auch nicht ideal. Hätten wir was in einer besseren Lage und vielleicht mit Pool haben wollen, dann hätten wir auf Airbnb 800 Euro oder sowas bezahlt. Das kann ja gar nicht sein. Oder hat sich Chiang Mai so verändert? Ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon 2,5 Jahre nicht mehr da gewesen. Mein Mann war schon ein bisschen genervt und das, so, die hat mir das Blaue vom Himmel versprochen und jetzt kriegen wir hier so einen Mist. Und dann bin ich verschiedenen Chiang Mai WhatsApp-Gruppen beigetreten und habe dort auch eine gefunden, die nur für Unterkünfte ist. Und dann habe ich die so ein paar Tage beobachtet. Also wir waren da tatsächlich, glaube ich, 4 oder 5 Nächte in dieser Unterkunft. Also viel länger und ich wäre wahrscheinlich durchgedreht oder sowas. Und dann habe ich in der Accommodations-Gruppe, Chiang Mai Accommodations-Gruppe, während ich irgendwo in einem Café saß, gearbeitet habe, hat jemand was gepostet, sagt hier in dem und dem Kondo ist gerade ein Zimmer frei geworden. Und ich glaube, ich hatte das schon ein paar Tage vorher gesehen, dass mir das gefallen hat. Ah, genau, wir sind dran vorbeigelaufen und wir fanden das so schön, dass ich dachte, das gibt's ja gar nicht, dass da jetzt ein Zimmer frei ist. Und dann habe ich meinem Mann, glaube ich, noch nicht mal geschrieben. Ich habe mich auf meinen Roller geworfen und bin da sofort hingefahren an die Rezeption und habe gesagt, ich habe gesehen, ihr habt was frei. Und dann sagten die sich, hä? Ja, natürlich haben wir was frei. Oder habe ich gefragt, ja, für einen Monat. Nee, für einen Monat vergeben wir normalerweise nichts. Und dann war ich sehr verwirrt und habe ihr die Nachricht gezeigt. Und dann sagte sie, ah ja, das ist das Kondo, das gehört zu uns. Wir sind hier ein Resort. Also was wir so toll fanden, war das Resort. Und dann dachte ich, okay, ja, dann gucken wir mal, wie das Kondo von euch ist. Und dann hat sie mich rüber begleitet. Das war quasi in der Parallelstraße. Und man konnte auch durch so eine Durchgangstür, die eigentlich nur fürs Personal war, konnte man auch quasi von dem Kondo ins Resort und also hin und her. So. Und dann hat sie mich durch diese Tür geführt, ins Kondo gebracht und da an die Rezeption und gesagt, hier, die Dame ist interessiert, einen Monat hier zu buchen. Und dann sagte sie, ja, tatsächlich, wir haben genau noch ein Zimmer frei. Sie müssten sich aber auch schnell entscheiden. Und dann habe ich, glaube ich, mir das Zimmer auch noch anschauen dürfen. Und dann habe ich meinem Mann Fotos geschickt. Und während ich unten stand und quasi mich entscheiden sollte, kam schon jemand anderes und hat gefragt, ob das Zimmer noch frei ist. Und dann guckte sie mich an. Und dann habe ich direkt gesagt, okay, wir nehmen das. Und am Ende war es wirklich, es war so schön. Es war im 8. Stock. Ich mag es ganz gerne auch irgendwie hoch zu wohnen. Es war nicht das Penthouse oder sowas, aber es war eben im 8. Stock mit einer super tollen Sicht auf Chiang Mai. Wir hatten ein großes Zimmer mit 30 oder 35 Quadratmetern, also nur das Schlafzimmer quasi, mit einem großen Kleiderschrank, einem großen Fernseher, wo wir auch MacBook oder sowas anschließen konnten und darüber dann Fernsehen gucken konnten. Wir hatten ein wunderschönes Bad mit Dusche und Badewanne. Und da war so ein Schiebefenster sozusagen zwischen der Badewanne und dem Schlafzimmer. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wofür man das braucht, aber irgendwie fanden wir es ganz witzig. Und hat natürlich auch alles nochmal viel heller gemacht, dadurch, dass man das auch noch öffnen konnte. Dafür ist es vielleicht da, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war das sehr, 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 sehr schön, hat uns richtig gut gefallen. Einen Balkon hatten wir auch noch und man konnte mit einem Aufpreis von, ich glaube, es waren 15 Euro pro Person für den ganzen Monat den Pool vom Resort mit benutzen. Also das Kondo hatte keinen eigenen Pool, aber eben für Mieter mit einem Aufpreis den Pool vom Resort, der natürlich, der war wunderschön. Das hatten wir ja eben vorher schon gesehen und das hat uns so gut gefallen. Und dann haben wir am Ende 2 Monate dort verbracht. Und wir waren sehr, sehr happy dort und es hat uns 250 Euro im Monat gekostet. Also Ende gut, alles gut. Und vor allem, also ich habe dann ja noch gedacht, okay, selbst wenn ich das Geld jetzt in den Sand gesetzt habe bei dem Airbnb, alles gut, ist so Lehrgeld. Aber nein, ich habe an der Rezeption Bescheid gesagt, dass wir umziehen, dass wir leider nicht so zufrieden sind, dass wir was gefunden haben, was besser zu uns passt und habe mich entschuldigt. Auf Airbnb habe ich gar nichts gemacht und dachte, wie gesagt, Lehrgeld kann man ja eigentlich nicht stornieren. Und dann hat tatsächlich die Hotelbesitzerin oder ne, die Dame, die dafür zuständig war, hat das storniert und hat uns nur die Tage berechnet. Und zwar noch nicht mal mit dem Tagespreis, sondern sie hat einfach rausgerechnet die Tage, die wir da waren, zwischen dem, was wir gebucht hatten. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht, 70 Euro oder sowas für die 5 Nächte bezahlt. Ist natürlich im Verhältnis immer noch viel dafür, dass wir dann 250 für den ganzen Monat in einer viel besseren Unterkunft bezahlt hatten. Aber also das war es uns alles total wert und wir waren super happy, dass wir dann in dieser schönen Unterkunft waren und endlich ankommen konnten und dass ich auch so ein bisschen mein Versprechen einhalten konnte. Und genau, Tobi, also mein Mann, die schöne Seite von Chiang Mai zeigen konnte und diese schönen Unterkünfte, diese schönen Kondos und die Vorteile davon, wenn man so ein Kondo bucht. Ja. Das war mein drittes Travel-Fail. Und was ist jetzt die Lektion, die ich aus all meinen Travel-Fails, also auch den vielen, 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 die ich erlebt habe, die ich begangen habe, die ich jetzt aber nicht erzählt habe, denn es waren unendlich viele. Es geht immer irgendwas schief. Und die Lektion daraus ist, es passiert normalerweise nichts. Diese Dinge, von denen ich allen gerade erzählt habe, nichts davon war wirklich schlimm. Sie haben uns gestresst oder sie haben mich gestresst oder ich war gestresst dadurch. Ich habe mich stressen lassen und sie haben mich Geld gekostet. Das haben immer alle gemein. Ja, wenn man irgendwas falsch macht, sage ich mal, deswegen Travel Fail heißt ja, ne, ich habe irgendwas beim Reisen falsch gemacht, falsch gebucht, nicht richtig geguckt oder falsch geplant, mich nicht richtig erkundigt, irgendwo kein Internet gehabt habe, wo ich damit gerechnet habe und ich hätte eigentlich einen Call gehabt oder sowas. Also ganz viele Dinge dieser Art sind passiert. Aber das Schlimmste daran ist, und das Schlimmste in Anführungszeichen, weil ich will sagen, es ist eigentlich nichts Schlimmes. Das Schlimmste ist, dass man ein bisschen Geld damit verliert. Weil man muss entweder eine neue Unterkunft organisieren, man muss den Zubringer, Zug oder Bus an einen anderen Ort organisieren, weil man von woanders gebucht hat. Man muss sich neue Klamotten kaufen, weil es doch kälter ist, als man dachte. Oder neue Schuhe, weil man sich Blasen gelaufen hat. Auch schon passiert. Zuletzt, glaube ich, in Amsterdam vor 3 Jahren. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich so viel laufe und mir direkt mit meinen neuen Schuhen ganz schlimme Blasen gelaufen. Also musste ich mir neue Turnschuhe holen, die ein bisschen weicher waren, mit denen ich besser laufen konnte. Ja, alles passiert. Also das Schlimmste daran ist, dass es ein Geld kostet. Und ist das wirklich schlimm? Vielleicht ist es unangenehm, Vielleicht denkt man sich, verdammt, ich kann es mir eigentlich gerade nicht leisten. Aber unterm Strich ist meine Erfahrung und mein Erleben, das Reisen ist es immer wert. Und es öffnet einem irgendwie doch neue Türen. Und auch wenn es doof war, dass ich nicht von Ho Chi Minh City nach Hanoi geflogen bin, sondern von Dalat, ich habe Dalat entdeckt und es war wunderschön und ich hatte ganz, ganz tolle 3 Tage dort. Und auch wenn es doof war, dass ich nach Washington DC geflogen bin und nicht nach Kuba, wo ich eigentlich ursprünglich übrigens hin wollte auf meiner Weltreise, oder nach Mexiko, eine von den 2 Orten wollte ich eigentlich am liebsten, war alles nicht verfügbar, also musste ich nach Washington DC. Keine Ahnung, wie mir dann Washington DC eingefallen ist. Auf jeden Fall war der große Vorteil davon, ich bin dann von Washington nach New York und von New York zu den Niagarafällen. Und wisst ihr, wie ich die Niagarafälle im Januar erlebt habe? Vereist. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens, vor einem vereisten Wasserfall zu stehen. Und garantiert werde ich das nie wieder erleben, weil er war zwar wunderschön, aber extra werde ich so einen Travel-Fail nicht mehr begehen. Und ich bin kein Wintermensch, ich bin kein Kältemensch, ich brauche es warm. Von daher bin ich unheimlich dankbar, dass mir dieser Travel-Fail das Erlebnis der verschneiten Niagara-Fälle gebracht hat, eines verschneiten Central Parks mit vereisten Seen beschert hat. Also ja, das war wunderschön und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Und ich weiß auch gleichzeitig, das wird mir wahrscheinlich kein zweites Mal passieren. Auch wenn das blöd war, dass mein Mann und ich erstmal 5 Nächte in so einer nicht so tollen Unterkunft waren. Wir haben dann genau das gefunden, was perfekt zu uns gepasst hätte. Und das war noch gar nicht frei, als wir angekommen sind. Also selbst wenn ich davon gewusst hätte und wenn wir da hingegangen wären, wir hätten kein Zimmer bekommen. Und so haben wir die perfekte Unterkunft nur bekommen, weil wir diese 5 Tage, diesen kleinen Zeitraum zwischendrin hatten, in denen wir in der Unterkunft waren, die nicht so toll war. Also am Ende, glaube ich, ist es wichtig und schön, das Positive zu sehen und zu entdecken, das trotzdem als Erfahrung zu vermerken. Und unterm Strich gibt es doch so einen schönen Spruch, weil Failen ist ja auch Scheitern. Es gibt kein Scheitern. Entweder man schafft es oder man lernt dazu. Und so habe ich, denke ich, durch jeden einzelnen Fail sehr viel gelernt. Und das wünsche ich dir auch, dass du offenen Herzens an deine Reisen rangehst und dass du bei jedem Travel-Fail an diesen Podcast, an diese Folge denkst und ja, vielleicht auch das Positive daraus ziehen kannst und sagen kannst, ohne den Travel-Fail hätte ich das und jenes nicht erlebt. Wenn du möchtest, teil doch mit mir einen Travel-Fail von dir auf Instagram oder unter diesem YouTube-Video, wenn du die Podcast-Folge auf YouTube anschaust. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt, vielleicht wenn du als Podcast das auf Spotify oder Apple Podcasts hörst, vielleicht eine 5-Sterne-Rezension da lässt, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.